Er ließ die Augenbraue wieder sinken. Dein geplanter Einbruch bei Bosse Nordin war meine letzte Hoffnung. Als das auch schief ging, habe ich kapituliert, die Dinge einfach laufen lassen. Er sah mich finster an. Die Bilder in Bosse Nordins Schreibtisch sind übrigens Fotos seiner Patenkinder, die er in aller Welt unterstützt. Seine 4 Töchter sind alle adoptiert, 3 stammen aus Vietnam und eine aus Mexiko. Bosse hatte vor Jahren mit einer Erfindung einiges Geld gemacht, er kann es sich also leisten und er unterstützt aus Prinzip nur Mädchen. Die Strichlisten zählen Briefe, die er ihnen geschrieben hat, und das Datum kennzeichnet, wann er sie das erste Mal besucht hat. Ich nickte nur. Mein Schädel fühlte sich an, als sei er versteinert und alle Gedanken mit ihm. »Und dann hast du angerufen und mir den Rest gegeben«, fuhr er fort. »Dein Freund Dimitri hätte Christinas Mobiltelefon angepeilt. Was hätte ich da tun sollen? Egal wie, du durftest keinen Kontakt mit Christina bekommen, also habe ich auf dem Weg nach Hallonbergen die Polizei verständigt.« In meinem Schädel pochte es. Nein, es krachte, als dresche jemand mit einem Vorschlaghammer auf eine Wand ein. Ich hätte mir um ganz andere Dinge Gedanken machen müssen. Um Christina, darum, dass mir Hans Olaf womöglich gerade schon wieder etwas vorlog und sie in Wahrheit tot war. Um Dimitri. Aber ich konnte nur an eines denken. Du wusstest es die ganze Zeit. Du wusstest immer, wie ich reagieren würde. Hans Olaf musterte mich mit milder Verwunderung. Das ist ja nicht schwer. Wenn man dich ein bisschen kennt, weiß man genau, welchen Knopf man drücken muss. Sind Sie jetzt verärgert? Dich davor, das Buch in die Ecke zu pfeffern? Ich habe Sie betrogen. Ich habe den Anfang nicht so geschildert, wie er sich tatsächlich zugetragen hat, sondern so, wie ich ihn mir nach Hans Olofs Schilderungen vorgestellt habe. Doch es war eine Lügengeschichte. Von Anfang an. Den Mann mit den Fischaugen gibt es überhaupt nicht. Hans Olof hat nie mit dem toten Journalisten gesprochen. Auch die Trauerfeier hat nie stattgefunden, weil bei dem Unglück von Mailand kein Angehöriger des Karolinska-Instituts ums Leben gekommen ist. Das hatte ich nicht nachgeprüft. In meinem Kopf drehte sich alles. Belogen. Manipuliert. »Du Schwein«, sagte ich. »Du feiges Schwein.« Ich hob die Pistole. »Du hattest das hier. Du hättest einfach vor dem Gefängnis auf mich warten und mich abknallen können, wenn du ein Mann gewesen wärst und kein Feigling.« Hans Olof hob den Kopf. Ein ungläubiger Ausdruck trat auf sein Gesicht. »Du musst gerade reden«, flüsterte er. »Gerade du.« Ich wollte etwas sagen, aber ein plötzlicher Schmerz, wie ein Messerstich zwischen die Augen, ließ mich verstummen. Auf einmal wusste ich, was er gleich sagen würde. »Was hast du denn gemacht?«, fuhr er fort, immer noch in diesem wispernden, fassungslosen Tonfall. »Du bist aus dem Gefängnis gekommen, und Inga und ich haben dich aufgenommen. Wir haben eure alte Wohnung für dich hergerichtet. Was heißt wir? Ich war das. Ich habe deinen Kühlschrank aufgefüllt, die Böden gesaugt und das Bett bezogen. Denn Inga war nach ihrer ersten Fehlgeburt endlich wieder schwanger und musste viel liegen. Und du? Was hast du gemacht?« Ich sah ihn an. Der Presslufthammer in meinem Schädel dröhnte. Ich hatte Inga hereingelassen, als sie eines Spätabends vor der Tür gestanden hatte, mit einem Koffer in der Hand, heulend und im 4. Monat schwanger. Ich hatte ihr altes Bett bezogen und ihr einen heißen Tee gemacht. Ich hatte ihr gesagt, dass sie bleiben könne. Du hast bei uns gesessen und mit uns die Bilder von unserer Hochzeit angeschaut und hast immer wieder wissen wollen, wie wir uns kennengelernt hatten. Man hat dir angesehen, dass es dir nicht recht war. Meinst du, ich habe nicht mitbekommen, wie oft du Inga gefragt hast, was sie an mir findet? Ich ließ die Hand mit der Pistole sinken. Hatte er es mir angesehen? Soll ich es dir sagen, was sie an mir gefunden hat? Sie wusste, dass ich ihr treu war. Sie wusste, dass sie sich auf mich hundertprozentig verlassen konnte. Das hat sie gesucht, und das konnte ich ihr geben. Inga hat mir vertraut. Sie hat keine Sekunde gezögert, mir den anonymen Brief zu zeigen. Sie hat kein Wort davon geglaubt. Wir haben uns gemeinsam den Kopf darüber zerbrochen, wer und warum jemand solche Gerüchte über mich in die Welt zu setzen versuchte. Aber Inga hatte mich trotzdem angerufen und mir davon erzählt. Ich hatte ihr gesagt, sie solle sich keine Sorgen machen. Entweder sei es eine Verwechslung oder einfach eine verrückte alte Frau. So schön sei Hans Olof ja nun wirklich nicht, dass an den Behauptungen etwas dran sein könne. worauf mich Inga einen eifersüchtigen Idioten genannt hat.